Lässt sich Gott beweisen? So lautet unser Thema. Und als ich vorhin in den Saal lief, haben mich manche gefragt, warum ich jetzt diese Blume mitnehme. Da habe ich gesagt, das ist ein Gottesbeweis. Warum das ein Gottesbeweis ist, darauf werde ich noch zurückkommen. Ja, lässt sich Gott beweisen? Nun, natürlich können wir Gott nicht so beweisen wie etwas im Labor, im Reagenzglas. Das wäre eine Anmaßung, sogar eine Lästerung. Das geht nicht. Gott steht niemals unter uns, sondern über uns. Wir können ihn nicht erfassen, denn er hat ja alles geschaffen, was um uns ist und auch uns selber. Aber Gott lässt sich erkennen. Er hat Spuren hinterlassen in der Schöpfung. Er spricht zu uns durch sein Wort. Er spricht in unser Leben hinein. Und unser Glaube, der ist nicht im luftleeren Raum, ist kein Blindflug, sondern er knüpft an ganz konkrete Ereignisse in Raum und Zeit. Und das möchte ich heute nachweisen. Also dieses Thema ist ja etwas provokativ, lässt sich Gott beweisen, nicht im Sinne einer messbaren, wägbaren Gegenständlichkeit oder Objektivität, sondern im Sinne dessen, dass er seine Spuren hinterlassen hat. Und wer offene Augen hat, der kann sie überall erkennen und daraus zurückfolgern auf den Schöpfer. Viele Menschen fragen, gibt es überhaupt einen Gott? Gibt es etwas, das über den Tod hinausragt? Kann man beweisen, dass dort Gott existiert? Und in der Geschichte der Menschheit gab es schon vielfältige Gottesbeweise in der Philosophie, schon bei den alten Griechen, Aristoteles, der unbewegte Beweger, von dem alles ausgeht. Auch der Beweis aus der Schöpfung wurde schon immer geführt. Aber natürlich dann auch im christlichen Bereich, dann Thomas von Aquin, auch in der katholischen Theologie gibt es vielfältige Gottesbeweise philosophischer Art, kosmologischer Art, auch mathematischer Art. Immanuel Kant, der große Philosoph der Aufklärungszeit, er ließ den gestirnten Himmel über uns und das moralische Gewissen in uns stehen als den Gottesbeweis. Also auch die Philosophie, sogar das Heidentum hat immer wieder sich bemüht, Gott zu erkennen oder die Gottheit, wie sie es verstanden haben, ganz allgemein gesprochen. Es ist nichts Neues, aber heute möchte ich mit uns drei Beweise betrachten, die nach meinem Erkennen unwiderlegbare Beweise sind, dass Gott existiert und dass er sich geoffenbart hat, und zwar, dass er sich in der Heiligen Schrift geoffenbart hat. Drei Gottesbeweise. Erstens in der Schöpfung, zweitens in der Erfüllung der biblischen Prophetie und drittens der Gottesbeweis aus dem Gewissen des Menschen heraus. Erstens der Gottesbeweis aus der Schöpfung. Die Bibel selber spricht davon. Das möchte ich zunächst lesen. Wir wollen ja immer ein Wort Gottes betrachten. In Römer 1 ab Vers 18. Römer 1 ab Vers 18, hier lesen wir Folgendes. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie, also die Heiden, die Gott ablehnen, keine Entschuldigung haben. Ganz klar, das Wesen Gottes, seine Majestät, seine Kraft und Gottheit wird seit der Erschaffung der Welt in seinen Werken erkannt. Und seine Werke sind überall zu sehen. Überall. Man kann alles, was Gott geschaffen hat, als Beweis Gottes heranführen, wenn man genaue, offene Augen dafür hat. Ich möchte einige Beispiele bringen. Aber zunächst die Frage, viele Menschen glauben ja an die Evolution, dass alles sich in Jahrmillionen entwickelt habe, per Zufall aus einer Urzelle oder einer Ursuppe, die man dann auch versucht hat nachzukonstruieren, aber es funktioniert nicht wirklich. Der Mensch, der nicht an Gott glauben will, der setzt einfach die Evolutionshypothese an die Stelle des Schöpfers und die Evolution, eine atheistische Vorstellung, das ist sein Gott. Betrachten wir einmal die These vom Urknall. Der Urknall wird praktisch als sich selbst organisierende kosmologische Entstehung des Weltalls dargestellt, ohne einen Schöpfer, ohne eine Intelligenz, ohne einen Planer. Aber was würde geschehen, wenn zum Beispiel auch ein Knall heute veranstaltet wird, etwa indem eine Bombe explodiert? Würde daraus eine Ordnung entstehen? Nein, es würde Chaos entstehen. Ja, bei jeder Bombenexplosion ordnet sich gar nichts. Es ist nur Zerstörung und Chaos. Und wenn ein Urknall geschehen sein soll ohne einen Planer, wenn eine Schöpfung ohne Schöpfer, wenn man dieses Paradox so formulieren sollte, das geht nicht. Es muss eine Intelligenz, die Bibel spricht von Geist, Gott ist Geist, da sein, der alles ins Leben gerufen hat. Es wird auch, wenn man die Evolutionslehre konsequent zu Ende denkt, Folgendes geschlossen werden müssen: Wenn man zum Beispiel ein technisches Gerät baut, zum Beispiel ein Radiogerät oder einen Computer, dann bräuchte man nach dieser Evolutionslehre nur genug Zeit, dann würde sich alles durch Zufall zusammensetzen. Also macht einmal den Versuch, wenn ihr so alt werdet, schüttelt mal 1 Million Jahre lang Drähte in einer Box und dann wartet, bis das Radiogerät oder der Computer entstanden ist. Ich habe jetzt gesagt 1 Million, aber ich glaube, nach 1 Million Jahre wäre es immer noch nicht fertig. Wie viele Millionen Jahre wird man schütteln, bis sich aus den Drähten ein funktionierender Computer entwickelt? Seht ihr, und ich will damit, natürlich wird es nie funktionieren, ich will damit sagen, das ist der Glaube an den Zufall. Der Zufall tritt an die Stelle des Schöpfers. Für viele Menschen, die sagen, ich glaube einfach nicht an Gott, ich will das nicht, und also muss ich an den Zufall glauben und brauche dann endlose oder sehr, sehr lange Zeiträume, Millionen Jahre, Milliarden Jahre, weil das dann sehr viel Zeit braucht, wenn es keinen Schöpfer haben sollte. Die Jahrmillionen, das ist so eine Frage. In der Bibel wird gesagt, dass Gott alles in 6 Tagen geschaffen hat und am 7. Tag ruhte er von seinen Werken. Was jedenfalls feststeht ist, und da sind sich vielleicht auch Anhänger einer sogenannten theistischen Evolution sogar einig, die ich selber nicht teilen kann, also die Ansicht, dass zwar durch Evolution, aber dass das doch eine Planung dahinter steht. Aber ich denke, diese theistische Evolution ist auch ein Kompromiss, der nicht wirklich funktioniert. Ich denke, dass alles durch Gott geplant wurde, dass er alles genau konstruiert hat, dass er alles entworfen hat. Wissenschaftler, das sind nicht nur Christen, sondern auch zum Teil noch ungläubige Wissenschaftler, aber auch sie reden, wenn sie genau nachdenken, von einem intelligenten Design, von einem intelligenten Planungsentwurf, und sie erkennen, durch Chaos kann keine Ordnung entstehen. Der 2. thermodynamische Grundsatz lautet sinngemäß: Dort, wo Energie verloren geht, nimmt das Chaos, das Durcheinander zu. Es ordnet sich nichts selber. Wenn keine Energie, wenn keine Programmierung, wenn kein Code, keine DNS und was auch immer hineingegeben wird, dann trägt die Materie, die stoffliche Schöpfung, eine Tendenz in sich, die zum Chaos, zum Auseinanderfallen führt. Unbelebte Materie kann sich nicht selber organisieren oder höher entwickeln. Einige Beispiele nun aus der Schöpfung. Und wie gesagt, für mich ist alles, was ich sehe, jede Pflanze, jedes Tier, auch jeder Mensch, ein Gottesbeweis. Und jetzt ein Beispiel. Ein sehr reicher Mann ließ eines Tages einen seiner fähigsten Architekten zu sich kommen. Und er gab ihm einen Auftrag. Er sagte zu ihm: Ich möchte einen Turm bauen. Und ein Turm mit einem Durchmesser von 4 Metern, das ist ja noch normal, ja, 4 Meter. Aber in diesen Turm müssen dann auch Treppen und Gänge eingebaut werden, außerdem Wasserleitungen und Materialaufzüge. Da wird es schon recht eng in dem Turm. Aber jetzt kommt der Höhepunkt. Die Wände dürfen nur 1,5 Meter dick sein und die Höhe des Turms soll 1,5 Kilometer, 1500 Meter betragen. Also 4 Meter Durchmesser, die Wände 1,5 Meter und 1,5 Kilometer hoch und mit Wasserleitungen und Treppen und alles. Aber das Besondere des Turms soll dann noch sein, jetzt kommt der Knaller, dass er nach allen Seiten biegsam ist. Der Turm soll sich in alle Richtungen biegen können. Ja? Wenn der Wind drauf weht, biegsam. 1,5 Meter hoher Turm mit Wasserleitungen und Treppen und alles und dann noch biegsam. Und noch eine Krönung, an der Spitze des Turmes soll sich eine komplette chemische Fabrik befinden. 1,5 Meter hoch und oben noch eine chemische Fabrik. Was denkt ihr, was der Architekt geantwortet hat? Der hat fluchtartig das Haus verlassen und gesagt, sowas kann kein Mensch bauen. Aber Gott kann so etwas bauen. Ja? Gott kann so etwas bauen. Normalerweise müsste jetzt ein Roggenhalm sein. Ich habe jetzt auf die Schnelle hier keinen gefunden. Das ist ein Gras. Ich weiß nicht genau, welchen Namen diese Grassorte trägt. Aber es ist genauso, diese Gräser, das ist vielleicht jetzt 1 Meter hoch. Die Roggenhalme, die werden etwa 1,5 Meter hoch. Die Wand des Halms ist 0,5 Millimeter stark, der Robbenhalm etwa 4 Millimeter. Also wenn man das jetzt alles vergleicht mit diesem Turm, ihr habt das jetzt in Millimetern praktisch, das Gleiche, nicht? Wie dieser 1,5 Kilometer hohe Turm, 1,5 Meter hohe Halm und hier 4 Millimeter Durchmesser und die Höhe 1,5 Meter. Und da wird Nahrung transportiert und oben ist eine chemische Fabrik bei dem Roggenhalm nun. Da werden richtig in den Ähren auch dann wird Getreide erzeugt. Und dann im Wind ist es dehnbar, ohne abzubrechen, ja? Außer wenn man jetzt Gewalt anwendet. Das ist das, was Gott konstruieren kann. Ein Gottesbeweis aus der Schöpfung. Kein Mensch könnte so etwas bauen. Das soll alles durch Zufall entstanden sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Zu der Evolutionsvorstellung gehört viel mehr Glaube, als wenn man an einen Schöpfer und Planer glaubt. Nehmen wir eine Schneeflocke. Wissenschaftler haben eine große Anzahl von Schneeflocken fotografiert. Das muss man sehr schnell machen. Warum? Weil sie schmelzen. Ja. Aber man hat festgestellt, dass sie immer ein sechseckiges Grundmuster hat und dass trotzdem jede Schneeflocke, die man untersucht hat, einzigartig ist. Immer andere Kristallformationen, immer Variationen. Ja. Eine unglaubliche Vielfalt. Und im Winter habt ihr vielleicht auch schon Eisblumen an den Fenstern gesehen. Man kann natürlich alles versuchen, irgendwie zu erklären, aber warum sollte die Evolution sich so viel Mühe machen, so schöne Blumen aus Eis an die Fenster zu werfen? Gott hat einfach Freude daran, es alles schön und perfekt zu machen. Und wenn wir jetzt die Blüten nehmen, die Blumen, nicht, schaut euch diese Formation an, wenn ihr jetzt ein Mikroskop nehmen würdet und diese Pflanzen oder auch hier die Blumen betrachtet, ihr würdet wunderbare Muster entdecken, geometrisch genau konstruiert. Früher dachte ich auch, naja, Blumen, das ist halt alles so dahin geworfen. Aber wenn ich es dann genauer anschaue, auch ein Blatt, diese Adern, wie die verlaufen, ja, die werden immer feiner, verästelt. Es ist unglaublich, ja, aber es ist einfach die Schöpfung Gottes. Dann bei den Tieren. Die Tiere, da hat gerade Professor Werner Gitt, der auch bei euch schon war, ist für mich ein großes Vorbild, gerade in dieser Frage der Schöpfungswissenschaft. Ich selber bin ja Theologe, kein Naturwissenschaftler, aber ich möchte trotzdem auch anknüpfend an solche Naturforscher und viele andere, auch von Studiengemeinschaft Wort und Wissen und so weiter. Die haben viele Beispiele gesammelt aus der Wunderwelt der Schöpfung, auch Reinhard Juncker und andere Autoren. Es gibt übrigens ein sehr gutes Lehrbuch, sage ich mal den Schülern, Evolution, ein kritisches Lehrbuch von Professor Scherer und Dr. Juncker, sehr zu empfehlen, wenn man in der Schule mit dieser Evolutionslehre zu tun hat. Da wird es sehr gut in Frage gestellt, die Evolution, und auch widerlegt. Und auch Professor Gitt und Karl-Heinz van Heiden haben ein Buch herausgegeben, Wenn Tiere reden könnten. Vielleicht kennen manche das Tier schon, den Goldregenpfeifer, ich mache es ganz kurz. Das ist ein Vogel, recht klein, der wird in Alaska geboren und fliegt im Herbst zur Überwinterung nach Hawaii. Und das ist eine Strecke von 4.500 Kilometer. Und diese Strecke fliegt der Vogel in der Formation seiner Schar in 88 Stunden ungefähr zurück. Er frisst sich ein Übergewicht von ziemlich genau 70 Gramm an, ein Brennstoffvorrat, der ausreicht, weil es gibt zwischendurch keine Landemöglichkeit. Sie müssen diese circa 88 Stunden im Nonstop-Flug im Herbst, wenn es kalt wird, von Alaska nach Hawaii zu diesen warmen Inseln zurücklegen. Woher weiß der Vogel, wo Hawaii liegt? Woher weiß der Vogel, wie viel Vorrat er sich genau anfressen muss? Wie hätte die Evolution das bilden können? Die ersten Vögel wären nie angekommen, ja, und über Generationen hinweg, die wären schon immer in Alaska erfroren. Das heißt, es muss von Anfang an so in diesem Erbgut von Gott hineingelegt worden sei. Dieser Instinkt, sagt man ja, aber das ist das, was Gott diesen Vögeln geschenkt hat. Man sagt vielleicht durchs Magnetfeld, da gibt es verschiedene Hypothesen, dass sie das finden. Also die Tiere sind gar nicht so primitiv, wenn man es sich vorstellt. Die haben wunderbare Gaben bekommen, die wir zum Beispiel nicht haben. Wir brauchen künstliche Navigationssysteme. Die Tiere haben das in sich selber. Die wissen genau, wie es von Alaska nach Hawaii geht. Die haben die Inseln nicht verfehlt. Und sie haben genau den Brennstoffvorrat, sogar noch eine Reserve, dass sie das erreichen, dieses Ziel in etwa 88 Stunden. Dann die Meeresschildkröte, die unechten Karetschildkröten. Da gibt es einen Film, sogar ein weltlicher Film von leider nichtgläubigen Wissenschaftlern. Und trotzdem, es fehlt nur noch der eine Satz, das hat der Schöpfer in sie hineingelegt. Aber es wird genau wunderbar dargestellt, diese Schildkröte, die schlüpft am Strand von Florida in Nordamerika, erblickt sie das Licht der Welt. Dann die Hälfte der Tiere überlebt dann Marsch zum Strand, 40 Meter bis zum Strand ungefähr. Viele werden gefressen von Krebsen, Pelikanen und anderen Vögeln. Und diejenigen, die es bis zum Meeresufer schaffen, zur Küste, die müssen dann etliche Kilometer schwimmen, bis sie in den Golfstrom gelangen. Vom Golfstrom lassen sie sich treiben bis nach Europa an die schottische Küste. Von dort geht es mit dem Kanarenstrom in den Süden, in die Gewässer der Azoren, 1900 Kilometer westlich von Afrika. Woher wissen die Schildkröten das alles? Dass sie genau zum Golfstrom müssen, dann sich dorthin treiben lassen, nach Europa und dann nach Afrika. Und dann kommt das Wunderbare, wenn sie alt genug sind, nach einigen Jahren kommt der Ruf, von wem? Der Ruf in diese Schildkröte, du musst jetzt wieder zurück nach Florida, um dort Eier zu legen. Dann gehen die von Afrika wieder zurück nach Florida. Ein Kreislauf dieses Schildkrötenlebens, alles durch Evolution erklärbar, unvorstellbar. Ja, das hat Gott ihnen ins Herz gelegt. Und dann habt ihr hier ein sehr schönes Traktat liegen von Professor Werner Gitt. Ich denke, es ist sein neuestes, der Mensch. Daraus möchte ich ein Beispiel auch wiedergeben. Ich habe es gerade die Tage gelesen. Unser Organismus ist ja in gewissem Sinn die Krone der Schöpfung. Aber auch bei anderen Lebewesen. Und hier nur ein Beispiel, zum Beispiel die DNS, also die Desoxyribonukleinsäure, in der das ganze Erbgut, die ganze Erbinformation gespeichert ist. Professor Gitt schreibt hier, im Innern der Zelle, in ihrem mikroskopisch kleinen Kern, wird das wertvollste Material des Körpers aufbewahrt, das Genom, die genetische Information. Alles, was zum Aufbau des Körpers, zum Beispiel zur Konstruktion der Organe und Gliedmaßen und zur Herstellung aller benötigten chemischen Verbindungen nötig ist, ist hier genauestens programmiert. Von der schier unvorstellbaren Informationsdichte im DNS-Molekül wollen wir uns einen anschaulichen Eindruck verschaffen. Stellen wir uns so viel DNS-Material vor, wie es im Volumen eines Stecknadelkopfes Platz hätte, ein kleiner Stecknadelkopf. Dann könnten wir 15 Billionen Taschentücher mit jeweils 160 Seiten darin abspeichern. Aufeinandergelegt ergäbe das einen Bücherstapel, der noch 500 Mal höher ist als die Erde vom Mond entfernt. Also so viele Informationseinheiten sind in unserem Erbgut und nur in einem Stecknadelkopf DNS enthalten, dass man so viele Bücher füllen könnte, weit über die Erde hinaus. Also genug der Beispiele. Ihr seht, wo man hinschaut, ob es die Pflanzenwelt ist, auch die Mineralwelt, die Tierwelt und der Mensch. Es ist überall das Wunderwerk des Schöpfers überwältigend schön und gut gestaltet worden. Trotz des Sündenfalls immer noch erkennbar, diese Spuren des Schöpfers. Es gibt auch heute noch gläubige Naturwissenschaftler. Vielleicht darf ich das mal abgeben, bevor es mir hier abrutscht. Hat jemand gerne einen Grashalm? Ja, danke. Es behindert mich jetzt doch ein bisschen. Also, es gab verschiedene Gläubige und gibt auch heute noch gläubige Naturforscher. Ich nenne mal einige Namen. Johannes Kepler, er sagte, ich danke dir, Schöpfer und Herr, dass du mir diese Freuden an deiner Schöpfung geschenkt hast. Ich habe die Herrlichkeit deiner Werke den Menschen kundgetan, soweit mein endlicher Geist deine Unendlichkeit zu fassen vermochte. Und auch andere, Isaac Newton, der Physiker, ernannte Gott niemals, ohne sein Haupt zu entblößen. Carl von Linné, der größte Naturforscher aller Zeiten, als er die Blattstellung analysierte, rief er jauchzend aus: Ich habe die Fußstapfen Gottes gesehen in der Blattstellung der Pflanzen. Michael Faraday, der Physiker, hielt Bibelstunden ab, und ich könnte viele andere nennen. Werner Heisenberg hat einmal gesagt: Der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers, da ruht und wartet Gott auf uns. Wer wirklich tief genug gräbt und nicht an der Oberfläche nur kratzt, der kann gar nicht anders, als zum Schöpfer zu gelangen. Noch ein Beweis, bevor ich dann auf den zweiten Gottesbeweis komme, warum die Evolutionslehre nun einfach nicht stimmen kann. Und das leuchtet auch, denke ich, jedem Nicht-Naturwissenschaftler ein. Und zwar: Wenn die Werke Gottes nicht von Anfang an vollkommen gewesen wären, hätten sie nie funktioniert. Man spricht ja in der Fachsprache vom Prinzip der nicht reduzierbaren Komplexität. An einem Beispiel möchte ich es erklären. Wenn ihr eine Mausefalle baut, dann braucht ihr genau 8 Teile. Wenn nur ein Teil fehlt, wird diese Mausefalle nicht funktionieren, wird keine Maus gefangen werden. Das heißt, es muss alles schon perfekt da sein, sonst funktioniert es nicht. Genauso das Auge des Menschen. Wenn es nicht von Anfang an schon so gestaltet gewesen wäre wie jetzt, hätte kein Mensch irgendetwas sehen können. Und das Ohr, und so ist es mit allem. Von Anfang an waren die Werke fertig, so steht es in der Heiligen Schrift. Das Prinzip also der nicht reduzierbaren, nicht verkürzbaren Komplexität, also Vielfalt. Die Vielfalt der Gestaltung der Organe und aller Teile des Menschen und der Tiere und so weiter, das war von Anfang an fertig. Es gibt keine Makroevolution. Aber was es gibt, der Begriff ist unglücklich, das ist eine Mikroevolution, und das wird immer wieder verwechselt. Ja? Ich will das auch noch kurz erklären. Es gibt also keinen Übergang von einem Grundtyp, die Bibel spricht von den Arten, zu einer anderen Art oder einem anderen Grundtyp. Das heißt, es gibt kein Amphibium, das zum Reptil wird, kein Reptil, das zum Säugetier wird, und auch kein Affe, der zum Mensch wird. Jedes ist nach seiner Art geschaffen. Aber innerhalb zum Beispiel der Pferdeartigen gibt es verschiedene Kreuzungen und Züchtungen. Aber es ist noch nie ein Pferd zu einem Löwen geworden oder ein Affe zu einem Mensch oder eine Katze zu einem Hund. Ja? Habt ihr schon mal eine Katze gesehen, die sich zu einem Hund evolutiv entwickelt hat? Also das ist jedes nach seiner Art. Aber innerhalb der Katzen gibt es ganz viele verschiedene Züchtungen. Das ist die Mikroevolution im Kleinen, aber nicht die Makroevolution im Großen. Das muss man also auch vom Begriff her noch unterscheiden. Aber ich habe jetzt heute ja keinen Vortrag über die Evolutionslehre, das habe ich nur am Rande vermerkt, sondern über die Gottesbeweise. Und da wollten wir zunächst nachweisen, dass es einen Schöpfer geben muss. Anders kann man sich das gar nicht erklären. Der zweite Gottesbeweis, der ist jetzt genauso überwältigend. Und das ist der Beweis durch die erfüllten Prophezeiungen aus der Bibel. Es gibt ja Abermillionen Bücher heutzutage, eine Flut von Büchern. Aber es gibt nur ein einziges Buch, das eine solche Vielzahl von Prophezeiungen, von Zukunftsvoraussagen enthält, die sich alle erfüllt haben oder noch erfüllen werden. Natürlich gibt es Wahrsager, Hellseher, die haben auch Zufallstreffer, aber die haben auch viele, viele Fehler, sogar in der überwiegenden Zahl. In der Bibel gibt es keine falsche Zukunftsvoraussage. Alles erfüllt sich genauso, hat sich erfüllt und wird sich noch erfüllen, wie es geschrieben steht. Im Koran kann das keiner behaupten, auch nicht in der Bhagavad Gita und in keiner religiösen Schrift. Nur in der Heiligen Schrift der Bibel. Nun wird mancher sagen, der Lothar Gassmann kann ja viel behaupten. Deshalb möchte ich das auch belegen. Zunächst einmal, die Bibel selber sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die Heilige Schrift, Gottes Wort vom ersten Buch Mose bis Offenbarung 22, ist von Gott eingegeben. Und zwar das schon das erste Wunder über einen Zeitraum von circa mindestens 1500 Jahren, 66 verschiedene Bücher. Und es ist ein roter Faden durch die gesamte biblische Offenbarungsgeschichte. Keine Widersprüche, eine heilsgeschichtliche Entfaltung, Voraussagen und Erfüllungen bis heute und noch in die Zukunft. Also wer die Bibel wirklich liest, auch schon länger liest, der sieht eine unglaubliche Harmonie. Es ist also, ja, wie viele Bücher gibt es? 66, aber wie viele Autoren? Die habe ich jetzt nicht genau gezählt, ja, das sind ja auch verschiedene Apostel und Propheten, aber letztendlich ist der Autor Gott, der Herr. Und das merkt man, weil es diesen roten Faden gibt. Ja, es zieht sich eine einzige Linie heilsgeschichtlicher Offenbarung durch die Bibel hindurch. Heilsgeschichte heißt, dass der Mensch, wie er gerettet wird, von Gott geoffenbart wird von Anfang bis zu Ende. Und in Jesus Christus hat sich das erfüllt. Das ist der Höhepunkt unserer Rettung. Darauf komme ich noch zurück. Und nun möchte ich wieder meinen guten Bekannten, den Professor Werner Gitt, zitieren. Der war ja auch schon hier. Und er kann ja viel besser rechnen als ich, deshalb zitiere ich ihn hier. Also Mathematik war für mich immer das Fach, was ich zuerst abgewählt habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Stärken lagen eher im Sprachlichen und Musischen. Und deshalb möchte ich hier ihn als den Informatiker hier zitieren. Professor Werner Gitt hat Folgendes ausgerechnet. Die 66 Bücher der Bibel bestehen aus 1189 Kapiteln oder 31.176 Versen. Heute im Computerzeitalter kann man das ja sehr schnell zählen. Und nun das Wichtige. Von diesen 31.176 Versen der Bibel enthalten 6.408 Verse prophetische Aussagen. Also muss aufpassen, es gibt nicht 6.408 prophetische Aussagen, sondern in 6.408 Versen sind prophetische Aussagen enthalten. Aber es sind etliche tausende prophetische Aussagen insgesamt in diesen 6.408 Versen. Von diesen Zukunftsaussagen haben sich inzwischen laut Werner Gitt bereits die Voraussagen in 3268 Versen erfüllt. Das ist ungefähr die Hälfte. Die andere Hälfte erfüllt sich zurzeit oder noch in der Zukunft, beziehen sich etwa in der Johannesoffenbarung auf die Vollendung, auf das tausendjährige Reich, neuer Himmel, neue Erde und so weiter. Also die Hälfte hat sich erfüllt, genauso wie es geschrieben steht, in der gesamten Geschichte der Kirchen, der Gemeinde Jesu und so weiter, ja, hat sich schon erfüllt, auch mit Israel. Das Einzigartige nun aber ist, dass sich alle Voraussagen genauso erfüllt haben, wie sie niedergeschrieben worden sind. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, es gibt nicht eine einzige falsche Voraussage in der Heiligen Schrift. Und das beweist zweierlei. Erstens, Gott existiert, er ist der Autor der Heiligen Schrift, er hat es eingegeben. Und zweitens, die Bibel der Juden und der Christen ist die einzige religiöse Urkunde, die wirklich von Gott stammt. Alles andere ist sehr, sehr fraglich, ja, und ist auch aus, wie es die Bibel ganz klar sagt, aus finsterer, dämonischer Quelle eine Nachahmung, aber das ist nicht Gottes Wort. Allein die Bibel und auch ohne Apokryphen natürlich, sondern nur vom ersten Buch Mose bis Offenbarung 22, das ist Gottes Wort. Keine einzige falsche Voraussage. Und nun, jetzt hat Professor Gitt hier gerechnet, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas geschieht, liegt bei der genannten Zahl von 3268 Versen und einer Trefferquote von 1 zu 2 bei einer Wahrscheinlichkeit von 1,7 mal 10 hoch 984. 1,7 mal 10 hoch 984. Also wenn man sagt, ja oder nein, erfüllt sich oder erfüllt sich nicht, ja, diese Wahrscheinlichkeitsrechnung, kommen wir zu einer 17 mit 984 Nullen. Und das heißt, es ist ein unwiderlegbarer Beweis, dass Gott existiert. Er hat sein Wort eingegeben. Jetzt wollt ihr sicher einige Beispiele noch hören als Beleg für die erfüllte Prophetie. Nicht? Wir wollen ja jetzt nicht nur Zahlen, auch einige Beispiele. Nun schauen wir einmal, was im Alten Testament, das war ja etwa 400 Jahre vor dem Kommen Jesu Christi abgeschlossen. Das letzte Buch ist der Prophet Maleachi, etwa 400 vor Christus abgeschlossen dann. Was im Alten Testament über Jesus Christus, den Sohn Gottes, vorausgesagt war und sich dann im Neuen Testament alles erfüllt hat. Es war zum Beispiel vorausgesagt, ich nenne jetzt nur ganz kurz die Bibelstellen, Jesaja 7, 14, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wird. Und genau so ist es geschehen. Es wurde auch in Micha 5, Vers 1 der Geburtsort des Erlösers vorausgesagt. Wie wir alle wissen aus der Weihnachtsgeschichte, Bethlehem. Zwar lebten sie in Nazareth, aber wegen dieser Volkszählung sind sie genau bei der Geburt nach Bethlehem gezogen, die Stadt des Messias, und da wurde eben der Sohn Gottes geboren. Jesaja 50, Vers 6 heißt es: Ich bot meine Wangen denen, die mich rauften, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Hier wird vorausgesagt, dass der Gottesknecht, der Sohn Gottes, geschlagen und angespien wird, was sich dann ja in der Passion Jesu erfüllt hat. Auch die Durchbohrung der Hände und Füße am Kreuz ist 1000 Jahre vorher in den Psalmen, die König David 1000 Jahre vor Christi Geburt geschrieben hat, vorausgesagt unter Gottes Eingebung. Psalm 22, Vers 17: Die Rotte der Bösen hat mich umringt, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Und die Kreuzigung war zur Zeit König Davids noch nicht bekannt. Es kam erst später durch die Perser und dann durch die Römer. Hände und Füße durchgraben. Auch die Verlosung des Gewandes Jesu wird im Psalm 22, Vers 19 prophezeit. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. König David, unter Gottes Geist inspiriert, 1000 vor Christus, Erfüllung 33 nach Christus am Kreuz auf Golgatha. Und im Psalm 34, Vers 21 wird vorausgesagt, auch 1000 Jahre vorher, dass dem Heiland kein Bein zerbrochen wird. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Dann, dass in die Seite gestochen wird. Sacharja 12, Vers 10, etwa 550 vor Christus, Prophet Sacharja. Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und auch, dass es ein Grab bei Gottlosen und Reichen bekommen wird. Jesaja 53, 9, man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Reichen. Die Verbrecher, die dort beerdigt waren bei Golgatha, und dann das Grab des reichen Josef von Arimathea. Es wird sogar das Jahr der Kreuzigung etwa 500, 600 Jahre vorher beim Propheten Daniel prophezeit. Und zwar durch die Jahrwochen, die Jahrwochenprophetie, die Bibelfachleute kennen, in Daniel 9, Vers 25 bis 27. Da ist die Rede von 69 Jahrwochen, ausgehend nämlich vom Jahr 445 vor Christus bis zum Tod eines Gesalbten. Gerechnet nach Mondmonaten mit jeweils 30 Tagen kommt man genau auf das Jahr 32 nach Christus. Man weiß ja nicht genau, ob es jetzt 32 oder 33 ist, aber es ist genau die Zeit, wo Jesus an das Kreuz ging. Also auch der Zeitplan ist im Alten Testament vorausgesagt. Dann gibt es viele weitere Prophezeiungen über Länder, über Städte, zum Beispiel Samaria wird zu einem Steinhaufen werden. Prophet Micha hat es lange vorher angekündigt, Micha 1. Oder Ninive, der Untergang Ninives in Verbindung mit einer Flut, Nahum 1 und 3. Genauso kam es durch die Hochwasser des Tigris. Babylon würde erobert. Die völlige Zerstörung Babylons durch Kyros, das traf 200 Jahre später ein, nachdem Prophet Jesaja das vorausgesagt hatte. Und auch, wer schon in Israel war, wenn er Kapernaum, den Hauptwirkungsort des Herrn Jesus besucht, da stehen nur noch Ruinen. Jetzt hat man eine Krypta darüber gestellt, aber an sich sind da nur noch Ruinen. Und auch Chorazin und Bethsaida, das hat Jesus vorausgesagt in Matthäus 11, dass da kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und einige Jahrhunderte nach Jesus kamen Erdbeben und diese Dörfer wurden alle zerstört. Heute stehen da überall nur noch Ruinen. Genauso eingetroffen, wie es vorausgesagt ist. Und auch die Zerstörung des Tempels. Jesus sagt, ungefähr 32, 33 nach Christus, kurz vor der Kreuzigung: Wahrlich, ich sage euch, es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben. Und die Erfüllung ist ungefähr 40 Jahre später, 70 nach Christus, durch die Römerheere eingetroffen. Ich werde ja morgen Nachmittag, so Gott will und wir leben, über die Endzeitrede Jesu sprechen. Da sehen wir noch viele weitere Prophezeiungen bis in die Gegenwart und Zukunft. Auch die Rückführung der Juden in ihr Land ist schon bei Mose vorausgesagt, vor über 3000, ja ungefähr 3000 Jahren, etwa in 5. Mose 30, da steht zum Beispiel: Der Herr, dein Gott, wird sich deiner erbarmen und dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat, und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Und beim Propheten Hesekiel werden genaue Einzelheiten der endzeitlichen Entwicklung vorausgesagt. Die Totengebeine, also der ganze Holocaust, der geschehen ist. Aber dass dann die Totengebeine 1948 ja dann wieder zusammenrücken. Hesekiel 36 folgende. Alles das ist schon bei Hesekiel etwa 600 vor Christus prophezeit. Und da wird ausdrücklich auch gesagt, es wird in den letzten Tagen geschehen. Also nicht alles bei der babylonischen Rückführung aus Babylon, sondern in den letzten Tagen wird das geschehen. Ich hoffe, diese Beispiele genügen vorerst. Es gibt ein gutes Buch von Dr. Roger Libby, auch über die erfüllten Prophezeiungen. Der Titel fällt mir jetzt gerade nicht ein. Kennt jemand den Titel? Ja, also jedenfalls Roger Libby, er hat ein Buch geschrieben, wo er, ich glaube, ungefähr 170 Prophezeiungen bis ins Detail genau dargestellt hat mit ihrer Erfüllung. Im Titel findet sich das Wort Endzeit, ja, das weiß ich, und dann geht es um diese Prophezeiungen. Nun, liebe Freunde, ich komme jetzt zum dritten und entscheidenden Teil. Diese Gottesbeweise aus der Schöpfung und aus der biblischen Prophetie, die sprechen ja sehr unseren Verstand an. Und das hilft uns, Hindernisse im Verstand wegzuräumen. Viele Menschen, die sagen ja, ich kann nicht an Gott glauben, weil es meinem Verstand widerspricht. Aber ich sage gerade das Gegenteil. Dem Verstand widerspricht es, wenn man nicht an Gott glaubt. Dann verblendet man den Verstand mit irgendwelchen Ersatzideologien, Ersatzweltanschauungen wie der Evolutionslehre und geht an der Wahrheit vorbei. Nun gibt es aber noch einen weiteren Gottesbeweis, den ja sogar der Philosoph Immanuel Kant, der große Zertrümmerer, hat stehen lassen, nämlich den gestirnten Himmel über mir und das moralische Gewissen in mir, so hat er gesagt. Also der Beweis aus dem Gewissen. Und auch darüber spricht Gottes Wort. Und zwar in Römer 2, Verse 12 folgende. Ich lese jetzt nicht alles. In Vers 14 lesen wir, wenn nämlich Heiden, die das Gesetz, also das mosaische Gesetz, nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Also im Herzen ist noch eine Art Indikator erhalten geblieben, selbst bei dem Menschen, der nicht an Gott glaubt, dass er noch merkt, das ist gut und das ist böse, soweit das Gewissen nicht abgestumpft wird. Es gibt ja Menschen, die betäuben ihr Gewissen. Wenn die innere Stimme sagt, tu das nicht, das ist böse, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst dich nicht besaufen, ja, ich sage es mal etwas krass, dann sagt die andere Stimme, die Stimme des Teufels, ihnen, tu das doch, was soll's, einmal ist keinmal und so weiter. Dieser innere Konflikt, den hat auch der Mensch, der noch nicht gläubig ist, dieses innere Widerstreiten. Im Grunde will Gott auch durch das Gewissen, das noch erhalten geblieben ist, den Menschen mahnen, umzukehren von seinem falschen Weg. Und der Teufel, der möchte es abstumpfen und sagen, hör nicht darauf, tu, was du willst. Ja, dieses Motto der Satanisten, tu, was du willst, das sei das ganze Gesetz. Und dieser Kampf findet sich ja in jedem Menschen von Natur aus. Wir sehen also, Gott hat jedem Menschen ein Gewissen gegeben, einen inneren Indikator, der dem Menschen anzeigt, was gut und böse ist. Und abstumpfen kann man es leider durch Sucht, durch Drogen, durch Gewalt, gewalttätige Filme zum Beispiel, durch Unzucht, durch festgehaltene Sünde, die nicht bereut wird und so weiter. Sünde heißt übrigens, dass der Mensch ohne Gott leben will, dass er in der Ferne von Gott sich selber verwirklichen will. Aber er macht sich zwar vor, er sei glücklich damit, aber es ist nicht wirklich. Kurzsichtige Vergnügungen, oberflächliches Leben, das kann ich wirklich glücklich machen. Viele Menschen denken auch, ich brauche keinen Gott, ich bin ja so gut und so perfekt. ich kann selber das Gute tun. Und wisst ihr was? Gerade dieser Stolz, dass man keinen Gott braucht, dass man sagt, ich bin so gut, das ist die größte Sünde. Das schockt jetzt vielleicht den einen oder anderen. Das ist nämlich genau diese Sünde, was in 1. Mose 3 steht, was die Schlange, also Satan, dem Menschen einreden will, ihr werdet sein wie Gott. Ihr braucht keinen Gott, ihr seid selber kleine Götter, seid selber eure Herren. Das ist die Wurzel aller anderen Sünde. Wenn der Mensch ohne Gott leben möchte, dann will er sich selber verwirklichen, aber er lebt nicht so, dass er Gott liebt und den Nächsten liebt. Vielleicht den Nächsten ihm schon noch hilft. Ich will nicht sagen, dass ungläubige Menschen jetzt böse Menschen im moralischen Sinne unbedingt sein müssen. Das muss nicht unbedingt sein. Es gibt auch den Humanismus nach dem Motto, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Aber der Mensch ohne Gott, er hat nicht die Kraft Gottes, um Gutes zu tun. Er muss es alles aus eigener Leistung tun. Und diese Kraft, die versagt sehr schnell. Und er selber, das ist der nächste Punkt, der kommt auch nicht in den Himmel. In den Himmel, da gibt es nur einen Weg. Und das lesen wir auch hier vorne. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es geht weiter, steht jetzt nicht mehr hier an der Wand, aber in der Bibel steht das, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Gemeint ist der Vater im Himmel, nämlich Gott, der Vater. Und Jesus, der Sohn Gottes, er hat den Weg zum Vater geebnet. Wie hat er das getan? Wir alle feiern ja immer wieder Weihnachten, wo wir denken an die Geburt Jesu Christi. Es ist manchmal sehr verkitscht und oberflächlich. Aber der eigentliche Sinn von Weihnachten oder besser gesagt von dem Christgeburtsfest ist zu erkennen, dass Gott eben nicht in weiter Ferne im Himmel geblieben ist, sondern aus Liebe seinen Sohn zu uns gesandt hat. Jesus Christus, das bedeutet, wenn man es übersetzt, Jesus heißt Hilfe oder Rettung, Jeschua hebräisch, und Christus heißt der Gesalbte, der Messias, der König. Jesus ist gekommen als der König, der uns retten möchte. Und er ist der einzige Mensch, der auf Erden gewandelt ist, der ohne Schuld und ohne Sünde war. Er hat nie ein böses Wort gesagt, er hat nie einen bösen Gedanken gehabt und nie eine böse Tat getan. Weil er als einziger zugleich Gott und Mensch war, als er auf Erden gewandelt ist. Mensch wurde er dadurch, dass Gott Maria als Jungfrau damals gebraucht hat, um in ihrem Leib durch Jungfrauengeburt seinen Sohn in die Welt zu bringen. Die Jungfrauengeburt, ich habe kein Problem, das zu glauben, weil ich glaube auch, dass Gott die ganze Welt geschaffen hat. Und da ist es auch ein kleines, dass er auch im Leib einer Jungfrau durch seinen Heiligen Geist seinen Sohn zeugen kann. Ja, das darf man sich jetzt nicht irgendwie physisch oder biologisch vorstellen, sondern das ist ein Schöpfungswunder Gottes im Leib der Maria. Und das heißt ja, durch den Heiligen Geist wird Maria schwanger werden. Wenn Gott ein Wort spricht, dann geschieht's. Gott sprach und es wurde Licht. Ja, und genauso Gott sprach, und es wurde im Leib der Maria sein Sohn gezeugt, wuchs dann heran und wurde geboren. Und Gott wurde in Jesus Mensch, damit er, so sagt es der Hebräerbrief, mitleiden konnte mit unserer Schwachheit. Jesus hat genauso Durst und Hunger empfunden, genauso schlafen müssen, hat genauso Schmerz empfunden am Kreuz, wie wir alle es auch empfunden hätten, wenn wir gekreuzigt würden. Er hat wirklich gelitten. Es ist nicht irgendwie ein Scheinleib, der da hängt. Und er hat es wirklich auf sich genommen. Und trotzdem ist er göttlichen Wesens. Das heißt, er hat aller Sünde widerstanden und war deshalb das vollkommene Opferlamm, wie die Bibel sagt. Im Alten Testament wurden ja Lämmer geschlachtet. Aber das war nur eine symbolische Vorwegnahme, eine Vorankündigung des Opfers Jesu. Im Hebräerbrief steht, durch das Blut von Lämmern und Böcken kann keine Schuld hinweggenommen werden, kann keine Sünde gesühnt werden. Blut muss fließen, weil unsere Sünde so groß ist, dass sie das Leben kostet. Das heißt, alles, wenn wir was Böses tun, hätten wir sofort den Tod verdient in Gottes Augen. Keiner von uns würde das überleben. Gottes Heiligkeit ist so groß, der Maßstab seiner Heiligkeit, dass keiner von uns in den Himmel kommen könnte. Wir wären alle verloren. Und gerade der selbstgerechte Mensch, der sagt, ich brauche keinen Gott. Er lebt in der Sünde des Atheismus, der Gottlosigkeit, die schlimmste aller Sünden. Ja? Und nun hat Gott eben diesen Ausweg für uns geschaffen, dass nicht wir sterben müssen für unsere Sünde, sondern dass sein Sohn, der im Leib der Jungfrau Maria geboren wurde, stellvertretend, das ist das Kernwort, stellvertretend für dich und mich gestorben ist. Das heißt, aller Schmutz in unserem Leben, alle bösen Gedanken, Worte und Taten, alles das hat Gott, der Vater, auf seinen Sohn gelegt. Und als er am Kreuz auf Golgatha hing, da hat er alles das durch sein Blut abgetragen, abgewaschen. Mit anderen Worten, das Blut des Gottessohnes Jesus Christus, das ist so vollkommen rein, dass es die Sünde, das Böse aller Menschen abwäscht, die dieses Opfer für sich in Anspruch nehmen. Das ist der Erlösungsweg. Das glauben übrigens in verschiedenen Weisen alle Christen, ja, in allen Kirchen. Das ist das zentrale Ereignis, Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Auferstehung, das heißt, Jesus ist nicht am Kreuz geblieben, sondern er ist auferstanden von den Toten und hat den Tod und den Teufel besiegt. Jesus lebt, ist die Botschaft, die wir allen zurufen dürfen. Und immer wenn wir Ostergottesdienste feiern, dann rufen wir, Christus ist auferstanden. Echte Christen in allen Konfessionen glauben das und rufen diesen Osterruf hinaus und leben mit dem auferstandenen Herrn. Allerdings ist jetzt die Frage, wie komme ich in Verbindung mit diesem Herrn? Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen in den verschiedenen Kirchen. Die Bibel sagt es ganz klar, es gibt nur einen Weg, um dieses Opfer Jesu in Anspruch zu nehmen und reingewaschen sein von aller Sünde und dann auch in den Himmel kommen zu können. Und dieser Weg geht allein über die geistliche Wiedergeburt. Der Teufel hat es ja versucht zu verdecken. Ich habe schon über Esoterik diese Tage gesprochen, indem er von einer fleischlichen Wiedergeburt die Leute benebelt und sagt, Wiedergeburt heißt Reinkarnation, Seelenwanderung. Du kommst immer wieder als Mensch, wirst wieder geboren, musst wieder heranwachsen. Aber das ist nicht gemeint mit dieser geistlichen Wiedergeburt. Und deshalb schlagen wir jetzt auf die entscheidende Stelle im Johannesevangelium Kapitel 3, wo der Herr Jesus dem größten Gelehrten in Israel damals, Nikodemus hieß er, die Antwort gibt, wie er in den Himmel kommen kann. Und das ist ja auch die Frage, die uns alle, denke ich und hoffe ich, beschäftigt. Es gibt nämlich nur zwei Möglichkeiten nach dem Tod. Entweder wir sind im Himmel bei Jesus, bei Gott, in ewiger Freude, Seligkeit, Gemeinschaft mit Gott. Oder die Bibel spricht davon, nicht ich habe das erfunden, ja, sondern es sagt Gott uns, dass es wirklich gibt. Nämlich auch die Hölle, die ewige Verlorenheit und Verdammnis, den Ort ewiger Qual. Der Herr Jesus sagt mehrfach, das ist ein Ort, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt, wo die Flamme der Qual nie ausgeht. Und da will hoffentlich keiner von uns hin. Aber wenn wir uns bekehren, die Bibel spricht auch von Umkehr, vom Weg des Verlorenseins zum Weg der Rettung. Wenn wir uns bekehren, sollte das nicht in erster Linie aus Angst vor der Hölle geschehen, sondern aus Liebe zu Gott, der uns zu sich hin lieben möchte in seinem Sohn. Diese Einladung ist entscheidend, die Liebe Jesu Christi. Natürlich dürfen wir auch eine gesunde Gottesfurcht haben, dass wir nicht verloren gehen möchten, nicht in die ewige Verdammnis. Aber die Liebe Jesu zieht uns doch an. Und wenn wir einmal ihn schauen dürfen, seine reinen Augen, sein Blut in Anspruch nehmen dürfen zur Reinwaschung von all unserem Schmutz, unserer Sünde, welche Dankbarkeit und Freude wird das sein? Und lesen wir einmal noch abschließend diese Verse aus Johannes 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, außer wenn Gott mit ihm ist. Soweit erstmal. Also der Nikodemus, der möchte ein Lehrgespräch mit Jesus führen. So wie von Lehrer zu Lehrer, so aus dieser Ebene. Aber der Herr Jesus, der lässt sich nicht irgendwie loben oder Bauchpinseln, so wie das der Nikodemus ihn jetzt da lobt. Das nimmt Jesus nicht für sich an, sondern er gibt ihm jetzt gleich die entscheidende Antwort, worum es geht. Unser Herr Jesus, der ist ganz klar und ganz zentral. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er nicht das Reich Gottes sehen. Neue Geburt. Ja, vielleicht lese ich erstmal weiter, denn Nikodemus hat jetzt genau das Missverständnis, was vielleicht auch manche von uns haben. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Also er denkt genau so wie die Reinkarnationsgläubigen, dass man wieder als Mensch dann auf die Erde kommt und so weiter. Und dann erklärt ihm der Herr Jesus, wie es gemeint ist. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Was sagt Jesus hier? Aus dem Fleisch geboren sind wir alle durch unsere natürliche Geburt. Wir haben Eltern, Vater, Mutter, und sind herangewachsen, haben einen fleischlichen Körper bekommen, in dem Geist und Seele wohnen. Dieser leibliche Körper wird vergehen, der wird verwesen im Grab irgendwann, außer wenn wir entrückt werden, ja, das lehrt die Bibel auch. Aber in aller Regel werden wir des natürlichen Todes hier sterben, begraben werden. Übrigens sollte man sich nicht verbrennen lassen, das machen nur die Heiden, das will ich nur an der Stelle auch erwähnen. Sondern wenn man es machen kann, eben die Erdbestattung. Ich kann gerne noch Fragen beantworten, wenn jemand da auch Fragen dazu hat. Also das ist das Fleisch. Aber was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und deshalb ist entscheidend, ich sage es jetzt mal ganz einfach, dass der Heilige Geist in unserem Herzen wohnt. Dass Jesus, der Sohn Gottes, durch den Heiligen Geist in unserem Herzen ist. Es gibt zwei entscheidende Begriffe, um zu erklären, wie ein Mensch gerettet wird und in den Himmel kommt. Bekehrung und Wiedergeburt. Bekehrung kann man auch Metanoia griechisch übersetzen als Sinnesänderung, Umkehr vom falschen Weg, Umkehr vom breiten Weg, der Verdammnis auf den schmalen Weg des ewigen Lebens. Darüber werde ich morgen früh ausführlich predigen mit Gottes Hilfe, über diese Frage, breiter und schmaler Weg. Und dazu morgen mehr. Aber Bekehrung heißt eben, dass ich mich abwende von dem Weg, auf dem die Menschen von Natur aus alle gehen, auch alle Religionen, die gehen alle Richtung Feuer, Feuerhölle und ewige Verdammnis. Sie wollen sich selber erlösen, aber sie können es nicht, denn Jesus Christus ist der einzige Weg. Müssen wir in aller Klarheit sagen, auch den Moslems, auch den Hindus, auch den Buddhisten, auch den Schamanen, auch den Konfuzianern, auch den Taoisten und was es alles gibt. Die Bibel sagt klipp und klar, Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Natürlich, das ist eine Glaubensentscheidung, aber die kann man niemandem abnehmen. Ich habe ja aber bewiesen, dass die Bibel als einziges Buch der Weltgeschichte Gottes Wort ist, durch die erfüllten Prophezeiungen. Also wenn wir wissen, die Bibel ist von Gott geschrieben, durch seine Boten, dann dürfen wir das auch so glauben, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Ich selber habe da kein Problem damit, sondern das gibt Geborgenheit, gibt Zuversicht und Freudigkeit. Und wenn Jesus der einzige Weg ist, dann geht es darum, dass wir auf diesem Weg wandeln. Und das geschieht durch zwei Schritte. Erstens Abkehr von der Sünde, dass ein Mensch ganz klar bekennt, so möchte ich nicht weiterleben, ich habe bisher ohne dich gelebt. Allmächtiger Gott, Herr Jesus, vergib mir, wasch mich rein durch dein Blut, so wird mein Schaden gut. Abkehr von der Sünde. Aber das reicht nicht aus, sondern der Mensch ist ja dann immer noch leer. Wichtig ist, dass dann Gott selber durch den Heiligen Geist in das Herz zieht. Und das geschieht jetzt nicht durch eine irgendwie mystische Handlung und so weiter, wie es manche Kreise behaupten, sondern einfach, indem der Mensch sich niederkniet und betet: Komm du in mein Herz, Herr Jesus, erneuere mich durch deinen Heiligen Geist, fege alles aus meinem Herzen hinaus, was nicht von dir ist. Wohne du in mir, leite mich, erfülle mich, schenk mir deine Freude, den wahren Lebenssinn. Vielleicht darf ich euch abschließend noch erzählen, wie bei mir das war mit der Bekehrung. Ich bin ja in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen und habe nie eine Bibel gelesen, bis ich 16 Jahre alt war. Und dann habe ich vom katholischen Religionslehrer ein Neues Testament geschenkt bekommen. Und dann habe ich wirklich die Bibel gelesen. Zum ersten Mal wirklich mit 16 Jahren. Es hat dann 2 Jahre gedauert, bis ich dann wirklich es auch verstanden hatte, das Wichtigste, und dann auch diesen Schritt getan habe, diesen Glaubensschritt. Herr Jesus, sei du jetzt mein Erlöser und Herr, ich möchte dich von Herzen in mein Leben nehmen, dass du mich leitest, durch deinen Heiligen Geist in mir wohnst, mich erneuerst. Danke, dass du mir meine Sünde und Schuld, alles Böse abwäschst. Und wenn ich doch wieder versage, auch Christen sind noch nicht perfekt leider auf Erden, solange wir auf Erden sind, ja. Aber wir haben Reinigung, wir haben Vergebung, wir können zu Jesus kommen, umkehren. Im Abendmahl werden wir daran erinnert, dass der Herr uns reinwaschen möchte, wenn wir wirklich in Reue und Beugung vor ihm kommen. Und mit 18 Jahren habe ich dann den Herrn ganz bewusst angenommen in mein Leben. Es ging dann noch durch manche Höhen und Tiefen. Auch das Leben von Christen läuft nicht immer auf Wolke 7 irgendwo ganz oben. Das werden auch alle älteren Geschwister wissen. Aber wir haben eine Geborgenheit, die die ungläubigen Menschen nicht haben. Auch in Krankheitsnot, auch in Lebenskrisen trägt der Herr uns. Er schenkt uns seine Kraft, er schenkt uns Orientierung, wenn wir sein Wort lesen. Er schenkt uns Freude, auch im Leide. Wir sind einfach getragen. Und diese Geborgenheit wünsche ich jedem. Und so ist auch heute Abend die Möglichkeit, wer es noch nicht getan hat, zu Jesus zu kommen. Wir sind gerne da, auch der Bruder Christian und ich. Da drüben ist ein Zimmer gegenüber vom Büchertisch mit einem grünen Punkt, habe ich mir sagen lassen. Ja, grüner Punkt oder grüner Pfeil? Grüner Pfeil. Da werden wir nachher sein dann, nach dem Gottesdienst, nach dem letzten Lied. Und wenn jemand zum Herrn kommen möchte, dann kommt doch einfach in das Zimmer. Wir werden dann auch nochmal genau erklären, wie der Anfang des Christenlebens aussieht, wie der Mensch wirklich alles, was ihn von Gott fernhält, ja, aussprechen kann im Gebet und Reinigung erfahren kann, Erneuerung, dass der Geist Gottes ins Herz zieht. Und ich kann euch nur sagen, ihr versäumt nichts, wenn ihr Christen seid. Seit ich Christ bin, das, was so in der Welt geschieht, wo die Leute ihr Vergnügen suchen, das ist in meinen Augen einfach schal und eklig und vergänglich und so oberflächlich, ja, diese oberflächlichen Dinge. Natürlich, wir leben noch in der Welt, aber wir sind eben anders. Wir sind ein Licht, wir haben einen Auftrag. Ich weiß jetzt, wozu ich lebe. Vorher habe ich es auch nicht gewusst. Vorher war nur die äußere Gesundheit, mein Gott, und all diese Dinge. Aber jetzt wissen wir kommen von Gott. Wir sind seine Geschöpfe, wir leben für Gott, wir dienen ihm. Und es gibt eine unglaubliche Freude, jeden Tag ihm zu dienen, Menschen zu Jesus einzuladen, Familie zu gründen und die Kinder im Glauben heranzuziehen, die Arbeit ordentlich zu tun, anderen zu helfen, wo sie in Not sind, in der Gemeinschaft sich zu versammeln, in der Gemeinde und einmal zu wissen, wo wir nach dem Tod hingehen. Eben nicht in den Ort ewiger Qual, sondern in den Himmel, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr sein wird, keine Not mehr wie auf Erden, sondern diese ewige Freude und Geborgenheit beim Herrn. Das wünsche ich jedem von uns. Amen.